My name is Steve Feltham, and for the last 31 years, I've been hunting full-time for the solution to the world's greatest mystery, the identity of the Loch Ness Monster.
Auf der Suche nach dem Monster von Loch Ness. Jens Aßmann ist nach Schottland gereist und hat die Menschen getroffen, die hinter dem Mythos stecken.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Jens, ganz ehrlich, ich liebe Urban Legends. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Außerirdische mal auf der Erde gewesen sind. Aber das Monster von Loch Ness. Also, ich muss zugeben, es fällt mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass es da in diesem See ein riesengroßes Monster gibt, das wir auch mit unseren heutigen Möglichkeiten noch nicht nachweisen konnten.
Kann ich gar nicht nachvollziehen. Glaubst du nicht an Nessie?
Also direkt hinter dem Yeti und Sasquatch und so. Also es fällt mir ein bisschen schwer, aber du bist ja trotzdem dorthin gereist.
Genau, ich bin hingereist, weil es mir so ging, es ist tatsächlich eigentlich ein Kindheitstraum von mir gewesen, da mal hinzureisen, weil ich als kleines Kind alles über Nessie gelesen habe. Ich habe mich da total für interessiert. Ich habe auch als Kind irgendwie geglaubt, es wäre cool und irgendwie gehofft, dass da ein Dinosaurier in so einem See überlebt hat. Und fand das schon immer spannend. Und jetzt, ich sag mal, im Erwachsenenalter glaube ich jetzt nicht mehr wirklich daran. Aber was ich spannend finde, ist, ganz offensichtlich ist das immer noch Thema, ne? Also bei mir in meiner Timeline ploppen ständig wieder neue Sichtungen auf, irgendwelche Fotos, Videos, dass wieder irgendwie neue Erkenntnisse gekommen sind. Und das fand ich natürlich total spannend und war dann wieder angefixt, der kleine Jens, und hat gedacht, ich muss da jetzt mal hin. Was ich spannend fand, war nämlich mal zu schauen, wer in dem Sinne steckt hinter dem Mythos, als dass, welche Leute sind denn daran beteiligt, dass das immer wieder bei uns auftaucht, dass diese Nachrichten einfach nicht abreißen, dass da immer noch Leute sind, die da hinkommen, nur um diesen See zu sehen, beziehungsweise weil sie diesem Mythos folgen und einfach wissen wollen, gucken wollen, wie sieht's denn da aus? Und deswegen bin ich da hingefahren.
Okay, dann bin ich gespannt, was du uns zu erzählen hast und wen du getroffen hast. Aber als erstes möchte ich ja natürlich wissen, was hast du uns denn mitgebracht von deiner Reise?
Ja, und zwar habe ich was mitgebracht, was ich... Ich habe was mitgebracht hier in dieser Tasche. Den mache ich jetzt mal auf. Und zwar ist es ein Mitbringsel, das ich tatsächlich meinen Töchtern mitgebracht habe. Vom Loch Ness. Und das sieht so aus.
Oh, es ist ein kleines Mini-Nessie-Monster. Darf ich mal?
Natürlich, vorsichtig bitte.
Natürlich, ganz vorsichtig. Es ist, also ich beschreibe das mal. Es ist, ich würde sagen, geformt aus Fimo mit so einer Marmorierung, gelb, rot, orange. Und es sitzt auf einem Stein. Ist das ein Originalstein von Loch Ness?
Es ist ein Original-Loch Ness-Strandstein.
Ah, toll. Und dann hat es noch so kleine weiße Glubschaugen mit Pärchen drauf und sieht eigentlich wirklich sehr, sehr süß aus. Was haben deine Töchter gesagt dazu?
Die fand es natürlich super, weil es sieht einfach niedlich aus. Und die wussten witzigerweise, schon bevor ich nach Schottland gereist bin, hatte meine ältere Tochter, die ist 8 Jahre alt, hatte schon gesagt, oh, fährst du zu Nessie? Und ich so, woher weißt du von Nessie?
Ja.
Ganz offensichtlich wird auch in der Grundschule über solche Sachen gesprochen.
Ja, Wahnsinn, ne? Wie das wirklich unsere Gesellschaft durchdringt. Also ich meine, du hast ja mit Sicherheit nie irgendein Kinderbuch über Loch Ness vorgelesen und trotzdem kennen die das.
Eben.
Das ist schon verrückt.
Genau. Und zum Hintergrund dieser Figur kann ich nämlich auch sagen, derjenige, der diese Figuren macht, ist Steve Feltham.
Ach, den wir direkt am Anfang schon gehört haben.
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch der erste, den du getroffen hast, oder?
Das ist der erste, den ich getroffen habe, genau.
Vielleicht erzählst du uns überhaupt erstmal, wo genau reisen wir denn jetzt mit dir hin?
Genau, wir reisen, als ich und mein Team angekommen sind in Schottland, sind wir in Edinburgh angekommen. Da haben wir uns einen Mietwagen geholt und sind dann Richtung Norden gefahren in die Highlands.
Mhm.
Tolle Gegend, tolle Hügel, irgendwie ganz spannende Geografie, sagt man? Nee, wie sagt man?
Sieht toll aus auf jeden Fall.
Es sieht toll aus. genau. Und mittendrin in den Highlands ist eben der berühmt-berüchtigte Loch Ness.
Sieht der aus wie jeder See oder hat der schon, wenn du dorthin kommst, also sieht man da auch schon irgendwie was anderes?
Das Spannende bei diesem See, das liegt an seiner Entstehungsgeschichte, ist, dass der wahnsinnig lang ist und eigentlich ziemlich schmal. Also der ist 36 Kilometer lang, aber nur 1,5 Kilometer breit. Und links und rechts geht's halt hoch. Also es ist ein, und er ist wahnsinnig tief. Also an seiner tiefsten Stelle ist der See über 230 Meter tief. Mhm. Und das macht den See auch ein Stück weit spannend.
Und unheimlich auch ein Stück weit.
Und unheimlich, weil jeder sagt, das ist auch wahnsinnig dunkel da. Also da gibt's auch kein klares Wasser oder so. Da kannst du nicht mal so selbst am Strand nicht auf den Grund gucken. So, der ist einfach dunkel.
Mhm.
Das ist natürlich schon mal per se spannend.
Aber da kann man schon baden in dem See, oder nicht?
Nee, eigentlich macht das keiner. Es war sehr lustig, als wir da waren, hat gerade ein Mann, ein Rekordjäger, irgendwie einen Weltrekord aufgestellt, indem er an einem Tag durch den kompletten See, also die Längsseite, durchgeschwommen ist. Aber das war eher die Ausnahme.
Okay.
Genau. Ja, und dann kommt man dahin. Und was ich spannend fand, war erstmal so die Frage, wie sieht denn das da aus? Weil letztendlich ist Loch Ness natürlich ein Tourismus- oder Touristenmagnet. So, und dann stellt man sich natürlich irgendwie jetzt vor, so, da ist der See und dann am Ufer Hotel an Hotel.
Und du und Souvenirladen neben Souvenirladen stelle ich mir auch ein bisschen vor.
Ja, aber spannend und eigentlich auch sehr schön fand ich, dass das sehr, sehr gut aufgeteilt ist da. Mhm. Also die komplette Uferseite gibt's eigentlich kaum Häuser. Also da gibt's ein großes Hotel und sonst erstmal nichts. Da führt eine Straße, führt so um den See herum. Und die ganzen Häuser und so, das sind eher die benachbarten Orte, die da sind. Aber direkt am See gibt es wirklich nur vereinzelte Häuser. Da darf auch nichts mehr gebaut werden. Also das, was da steht, ist ein bisschen älter. Und sonst ist da nichts. Sehr steile Böschungen sozusagen. Also man kann da auch gar nicht wirklich so bis auf an ein paar Stellen, so eine Art Strand, kann man da auch nicht gar nicht so gut runter. Auch das spannend.
Mhm.
Und wenn man oben an der Straße ist, hat man aber von jeder Position aus eigentlich einen total guten Blick über den See.
Und es ist doch schon das Erste, was du machst, wenn du dorthin kommst. Du guckst auf den See und schaust, ob du was siehst, oder? Also das kann man nicht verhindern.
Es ist so. Man guckt drauf und denkt, vielleicht da. Habe ich da hinten? Ist ein Vogel. Okay. Man schaut drauf. Und es macht jeder. Es macht wirklich jeder. Alle, die da hinkommen, die ganzen Touristen, die schauen und die haben Ferngläser dabei, die haben Fotoapparate dabei und irgendwie alle schauen drauf. Und man selber auch.
Ja, also ich stelle mir das jetzt auch vor, obwohl ich dir ja am Anfang schon gesagt habe, dass ich das natürlich eigentlich für totalen Quatsch halte. Aber wäre das auch meine allererste Reaktion, zu gucken, ob ich jetzt nicht vielleicht doch Nessie sehen kann.
Es war auch... Die ganzen Dreharbeiten über war es natürlich der Running Gag. So, guck mal, hier. Ne?
Wie geil wäre das?
Ja, genau. Wie cool wäre das denn, wenn man jetzt, gerade wenn man da ist, Nessie entdecken würde. Und das hat sich einfach durchgezogen.
Und spannend ist ja, dass du gesagt hast, also wir zwei haben uns ja im Vorfeld auch schon kurz darüber unterhalten, dass es da ein paar Menschen gibt, die durchaus öfter vorkommen in dieser Geschichte. Von Nessie.
Genau, das ist richtig. Da sind ein paar Leute, die diesen Mythos, wie soll ich es beschreiben, am Leben halten. Aber jetzt gar nicht, weil die das, also jetzt nicht durch Fakes oder so, weil die immer sagen, oh, wir müssen da jetzt hier was pushen, sondern das sind Leute, die einfach leidenschaftlich dabei sind, herauszufinden, was die Leute denn da jetzt sehen.
Mhm.
Und einer von denen ist eben besagter Steve Feltham, der sage und schreibe seit 31 Jahren, wie er es selber nennt, Vollzeit-Nessie-Jäger ist. Das heißt, der lebt da am Ufer des Loch Ness, in einem nicht mehr fahrtüchtigen Wohnmobil. Das war früher mal so ein Bücherei-Wohnmobil. Und da lebt er 24/7. Das vorne hat er mittlerweile alles so ein bisschen ausgebaut, so eine kleine Terrasse, auf dem steht sehr markant auf einem Stativ ein irre großes, schweres Fernglas. Und da schaut er die meiste Zeit des Tages durch.
Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen.
Unfassbar.
Ja.
Und da stellt man sich natürlich die Frage, so wie kommt man denn... So, der ist 60 Jahre alt, der ist vor 31 Jahren dahin gekommen. Mhm. Was für eine Motivation hat der denn?
Das zu tun.
Das zu tun. Und um die Frage zu beantworten, wir haben gleich seine Antwort noch drauf. Ich sag nur vorher noch mal kurz was dazu. Weil dieser Mythos oder diese Sichtung von Nessie begann so 1933 fing das so an. Und in der Folge gab es immer mal wieder Leute, die was gesehen haben. Dann kamen auch erste Fotos auf. Und was ich spannend fand, ist, dass dann auch durchaus Studenten, Wissenschaftler da hingekommen sind. Und die haben sogar in den 1960er Jahren ein Loch Ness Investigation Bureau gegründet. Das heißt, das war eine Reihe von Leuten, die haben sich am Rande des Sees hingestellt mit großen Kameras, mit irre langen Objektiven, weil sie halt festhalten wollten, wenn sie Nessie sehen sollten, haben sie es gleich festgehalten für die Nachwelt, um zu beweisen, wir haben es gesehen. Und zu dieser Zeit kommt Steve Feltham ins Spiel.
Kommt er das erste Mal dorthin an den See?
Er kommt als erste zum ersten Mal an diesen See ran.
I first came here in 1970 on a family holiday with my parents and my older brother. I was a 7-year-old boy then, and seeing grown men looking for monsters in a Scottish loch, that just blew me away. And from that moment on, I thought, that's what I want to do. I want to be a monster hunter. I want to find this animal. I want to solve this mystery.
Ja, und wenn man den hört, so fühlt man sich ja auch irgendwie an seine eigene Kindheit zurückversetzt, so wo man natürlich mal irgendwie als Kind gesagt hat, ich will Astronaut werden, so. Bin ich Astronaut? Nein, ich bin Redakteur geworden.
Und das ist fast das Gleiche.
Es ist natürlich fast das Gleiche. Aber Steve, der zieht das durch. Ne? Der hat als 7-Jähriger, kam der dahin und hat gesagt, ich will Monster Hunter werden. Und dann ist er mit 29, ist er dahin. Und dazu muss man sagen, das war jetzt nicht einfach so, der war jetzt nicht alleine da oder sowas, sondern mit 29 war der gerade dabei, den Alarmanlagenladen seines Vaters zu übernehmen. Der hat eine Beziehung gehabt, der hat mit seiner Freundin gerade ein Haus gekauft.
Da hat sich die Freundin auch bedankt.
Die hat sich bedankt, als er hingekommen ist und gesagt hat, Schatz, ich habe ja erzählt, mit 7 habe ich da diese Monsterjäger gesehen. Das werde ich jetzt auch. Tschüss.
Aber also genau, Entschuldigung, von was lebt er denn? Also damit kann man doch kein Geld verdienen, oder?
Pass auf, der lebt von dem, was du vorhin in der Hand hattest.
Stimmt, du hast ja gesagt, er hat diese Figur geformt.
So, das ist tatsächlich seine einzige Einnahmequelle. Der verkauft mittlerweile ist gut, eigentlich schon relativ früh, als er angekommen ist, hat er gemerkt, von irgendwas muss er ja leben. Verkauft er diese selbstgemachten Nessie-Figuren?
Das ist schon, also sie sehen wirklich sehr süß aus, aber ich stelle mir jetzt so einen wie alt 60-jährigen Mann vor, der aus Fimo kleine Nessie-Figuren formt. Es ist schon speziell, sage ich jetzt mal.
Ja, der hat dann in seinem Wohnmobil, also der klappt dann seinen Schlafplatz hoch, dann klappt er seinen Schreibtisch runter, dann hat er da seine Materialien liegen. Und er hat gesagt, dienstags ist immer ein guter Zeitpunkt, an den See zu gehen, an den Strand. Und dann sucht er sich besonders schöne Steine aus. Und dann macht er wieder einen Haufen dieser Figuren. Und das Ding ist ja, die gehen ja weg. Die gehen wirklich weg. Da kommen genug Leute hin, das habe ich selber gesehen und erlebt. Der baut dann seinen Stand auf, dann kommen die hin und dann reißen die dem quasi diese Figuren aus der Hand.
Was kostet so eine Figur?
So eine kleine Figur 9 Pfund.
Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seht das ja nicht, die ist etwa so groß wie meine Faust, also mit dem Stein jetzt, ne? Also es ist jetzt, aber also viel größer braucht man es ja auch nicht, also eigentlich okay.
Genau. Und dazu hat er an jeden Kunden eigentlich immer noch ein Versprechen.
Each one is guaranteed accurate. And I offer people the opportunity that if they can prove that this is not what Nessie looks like, I'll give them their money back. And so far, touch wood, I've not had to give anybody their money back.
Das heißt also, er sagt, wenn jemand beweisen kann, Nessie sieht ganz anders aus als seine Figuren, dann kriegen sie ihr Geld zurück.
So sieht's aus. Clever.
Clever, sehr clever. Aber jetzt natürlich für mich die alles entscheidende Frage. Jetzt ist dieser Mensch, seit 31 Jahren lebt er in einem alten Wohnwagen an diesem See. Hat er jemals das Monster gesehen?
Hat er, sagt er.
Sagt er.
Ja.
The one time I've ever seen anything that defies explanation on the surface of Loch Ness, something went through like a torpedo, boff, 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 against the waves. And for less than 10 seconds, and I just froze and pointed at this thing. What is that? And then it was gone. And I just thought, ah, oh, that is what I'm here to photograph. That's what I should have been doing whilst watching this thing. I should have been taking photographs of it. And I thought, oh, well, never mind. This is year one of being here full time. Next year, I'll get another sighting and I'll be ready that time with the camera, ready to photograph it. As it turns out, 31 years later, I'm still waiting for that second opportunity to take the photograph that I came here to take.
Oh mein Gott, das ist ja fast herzzerreißend.
Es ist schon, wenn man das hört, denkt man, oh Gott, der arme Mann.
Also er hat einmal was gesehen, tatsächlich durch diesen Seeschießen, aber da hat er kein Foto gemacht.
So sieht's nämlich aus. Und er ärgert sich, dass er kein Foto gemacht hat, sondern dass er es gesehen hat. Und seitdem wartet er auf seine zweite Sichtung. Aber das scheint ihn nicht davon abzuhalten, da weiter zu suchen. Also er ist da hart am Ball. Und da gibt's dann natürlich Leute, die sagen, Alter, 31 Jahre sitzt du jetzt hier. Das ist doch komplett verrückt. Und du suchst hier nach einem Monster, was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber das, Steve ist das egal. Der hat tatsächlich seinen eigenen Plan.
I think when I decided to do this full time, many people thought I was mad to dedicate my life to trying to solve this mystery. But I knew in my heart that I wanted to do this. This is where I could fill my life with adventure, trying to find these animals. And so I knew I wasn't mad. And as long as I knew I wasn't mad, to me, it doesn't matter if everybody else in the world thinks I'm mad. I know why I'm doing this. I'm doing this because it's such a rare mystery in this world, such a fascinating potential. And it's here in Loch Ness. That's why I'm doing it. And that's why I know I'm not mad.
Das heißt, er sagt, auch wenn andere Menschen sagen, er ist verrückt, ihm ist es völlig egal, er zieht sein Ding durch und findet sein Leben, so wie es ist, eigentlich auch gut. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Einstellung. Könnten wir uns manchmal eine Scheibe von abschneiden?
Absolut, das ist ein beeindruckender Mensch mit einer beeindruckenden Lebenseinstellung auch. Und es ist tatsächlich nicht so, der glaubt mittlerweile auch nicht mehr wirklich daran, dass es so ein Dinosaurier ist. Also er hat früher, als er da hinkommt, hat er gesagt, ja, ich war auf der Suche nach einem sogenannten Plesiosaurus. Mhm. Ich sag mal, Tier-Dinosaurier-Liebhaber kennen es vielleicht als ein Unterwasser-Dinosaurier, das typische mit dem langen Hals.
Das sind ja auch so diese ersten Bilder, ne, die man kennt, diese klassischen Bilder.
Das sind die ersten Bilder, genau. Und ich sag mal, durch gewisse Einflüsse und Erkenntnisse ist Steve im Laufe der Zeit natürlich auch davon abgewichen zu sagen, ja, da ist ein Dinosaurier drin. Sondern der glaubt mittlerweile auch an andere Sachen. Also kein Dinosaurier, sondern vielleicht gibt es eine andere Erklärung dafür, was die Leute da sehen. Aber vielleicht gibt es auch Fische, die groß genug sind, aus dem Wasser zu ragen. Und eben so diese typischen Sachen, die man von diesen Sichtungen kennt, diese Berichte, oh, ich habe da was gesehen, ein Buckel ragte aus dem Wasser raus. Steve ist da mittlerweile auch, ich sag mal, wie soll man sagen, ein bisschen in der Realität angekommen und hat quasi den Dinosaurier etwas abgestuft und sucht jetzt nach anderen Erklärungen.
Er sagt, es gibt etwas, aber vermutlich ist es kein Dinosaurier.
So sieht's aus.
Mhm. Aber er ist ja auch nicht der Einzige, den du getroffen hast.
Genau, und das ist durchaus einer der Einflüsse, die Steve dann hatte, weil am See direkt ist ein Ort, der heißt Drumne Drochet. Und dort in diesem Ort, auch ein Touristenmagnet, ist das sogenannte Loch Ness Center and Exhibition. Und dort ist ein Mann...
Also ein Museum, ein Loch Ness Museum.
Es ist ein Museum, genau. Und dort wird die Geschichte des Sees erklärt. Dort wird aber auch auf Fakes eingegangen. Also kann es sein, dass dort ein Dinosaurier ist? Was könnte da drin sein? Was wurde alles gesichtet? Welche Fakes wurden bereits aufgeklärt? Und Leiter dieses Projekts und dieses Museums ist ein, ich bin Fan, ein total spannender Mann. 90 Jahre alt, Adrian Schein, ein Engländer, Meeresbiologe, der seit den 70ern am Loch Ness forscht, die unterschiedlichsten Untersuchungen und Studien gemacht hat, teilweise wahnsinnig spektakuläre Sachen. Der ist als junger Forscher ist der in eine, sag mal, unter Wasserkugel eingestiegen, hat sich dann in den See abtauchen lassen, um durch ein Fenster mal die Sache sich von unten anzuschauen. Und der glaubt natürlich nicht daran, dass dort ein Dinosaurier ist, aber er findet die Frage ganz spannend. Was könnte denn da sein? Und er findet auch diesen Mythos durchaus berechtigt und spannend und hat da auch seine eigene Meinung dazu, die er mir auch verraten hat.
For me, the subject of the Loch Ness Monsters is fascinating. Why not? It's an interesting lateral question of natural history. But it has also provided me with a vehicle to study the Loch, unpeeling the Loch layer by layer. That's really what I've been doing, and then sharing it by means of an exhibition. So here it is not a monster show. We are quite skeptical. We expose the fake pictures. We show how they're done. That's fun. It's all part of the fun. So it's a sort of an edutainment, if you like.
Also er sagt, in der Ausstellung geht es nicht nur darum zu sagen, hier, das könnte Nessie sein, sondern sie zeigen eben auch wirklich die Fakes, die es gibt. Und das findet er ja gerade auch daran interessant, ne?
Das findet er spannend und er ist halt Meeresbiologe und findet es natürlich mega spannend, die Möglichkeit zu haben, dadurch, dass dort auch wahnsinnig viel Gelder reinfließen und alle irgendwie wissen wollen, was ist denn da, seine eigenen Studien zu machen. Die sind vielleicht jetzt für den Laien oder für den Nessie-Fan jetzt erstmal so, ja, okay, der untersucht da jetzt, der nimmt Wasserproben und untersucht da jetzt, welche Kleinstpartikel da drin sind, welche Fische dort leben könnten, theoretisch, die sich dann von diesen Sachen ernähren könnten, was da unten am Boden für Sedimentgesteine sind und so. Der nutzt quasi diesen Hype um Nessie, um alle möglichen Studien zu machen, die er vielleicht an einem, ich sag mal, normalen See jetzt nicht finanziert bekommen würde. Und deswegen ist er natürlich auch Teil dieser ganzen Geschichte. Und es ist, der gehört einfach zu Loch Ness und zu diesem Mythos mittlerweile dazu. Wenn es darum geht, jemand hat eine neue Sichtung, ein Foto gemacht oder so, dann rennt, ich sag mal, die BBC zum Beispiel sofort zu dem und will ein Interview und von dem seine Meinung hören. Was ist denn da dran? Kann es denn sein, dass das so aussieht wie auf diesem Foto? Und dann sitzt da einer, 90 Jahre, wie gesagt, langer, grauer Rauschebart, Tweedanzug, die Stimme haben wir ja gerade schon gehört, ein Wissenschaftler, wie er im Buche steht, und quasi so wie so ein Konterpart von den sogenannten Believern, also die sagen, da ist auf jeden Fall und wir dürfen den Mythos nicht kaputt machen. Und da sitzt dann einer, der sagt, es gibt zahlreiche Erklärungen dafür, was die Leute da sehen.
The Loch Ness phenomenon has many explanations. And the most common explanation is actually boat wakes, the waves left by a powered vessel. And if that is viewed from a low angle on calm water, you have a series of solid-looking inky black humps, just like a sea serpent.
Also erklärt das ja so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Wellen vom Boot dieses Muster erzeugen können, also dass das eine Möglichkeit ist, was die Menschen da eventuell sehen.
Genau, und das kann man auch selber beobachten. Und das kann schon passieren. Ich sag mal, da fahren ja auch viele Ausflugsboote lang, da fahren auch kleinere Motorboote lang. Der See ist wahnsinnig lang. So, und wenn da mal ein Boot vorbeikommt, und teilweise sind da auch so Buchten drin, dann fährt da ein Boot lang und verschwindet hinter der nächsten Bucht.
Du siehst das Boot nicht mehr, aber du siehst die Wellen.
Und du siehst die Wellen. Und wenn das wirklich flach ist, das Wasser, dann werfen diese Wellen schon so eine Art, ja, so eine Art Schatten. Und das sind dann halt eben diese, das kennt man vielleicht auch von Fotos oder von Postkarten von Nessie, so wie so diese Seeschlange, diese Hubbel. Also ja, was dann so der Rücken von Nessie sein könnte.
Du hast ja aber auch Leute getroffen, die wirklich Fotos von Nessie gemacht haben. Magst du vielleicht von denen mal noch erzählen?
Ja, ich habe zwei Leute getroffen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen und Sichtungen gemacht haben. Der eine ist Richard White, auch schon etwas in die Tage gekommen, hat aber in den 70er Jahren was gesehen auf dem See, als er mit seinem Auto entlang gefahren ist und hatte ein Fotoapparat dabei und hat mir mal erzählt, was da passiert ist.
So, in 1973, this was the point where I was driving down the Loch Ness side to deliver some dog food to a friend of mine, and I saw something in the water, so I stopped, and I always carry a camera with me since my days in Germany when I was advised by the police there that this was always a good thing to do in the event of an accident. As they say, a picture paints a thousand words. And I just grabbed the camera up, turned round and fired it off.
Also dank der deutschen Polizisten, die ihm mal gesagt haben, es ist immer gut, eine Kamera dabei zu haben, wenn mal was passiert, ein Unfall oder so, hat er also ein Foto gemacht damals von Nessie.
Ja, und ich hatte auch seine Kamera, die hat er immer noch. Die hat er mir auch mal in die Hand gegeben. Und das ist wirklich eine kleine Kamera. Das ist auch keine Digitalkamera, gab es früher natürlich noch nicht. Und die macht halt natürlich dementsprechend dann auch, geht so Fotos. Also das Ergebnis ist tatsächlich so ein klassisches Sichtungsfoto, was vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen hat, wo man sagt, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, irgendwas, es könnte alles sein, da ragt irgendwas aus dem Wasser in der Ferne. Es ist, wenn man es vergrößert, wird es auch nicht besser. Also, aber es ist irgendwas. Und es ist schon beeindruckend, weil der Richard hat mir dann erzählt, also erst dann mit dem Foto ist er dann, hat das der Presse gegeben, die haben das auch überprüfen lassen und da wurde dann gesagt, ja, es ist echt. Und dann ging ein wahnsinniger Presserummel los und der wurde also in jede Talkshow eingeladen, die Zeitung war bei ihm, der wurde sogar in eine kanadische Sendung eingeladen und sollte über seinen Fall berichten. Da hat man dann schon gesehen, also die Leute, die Öffentlichkeit will auch sowas, ne? Die stürzen sich auf solche Geschichten.
Das ist ja für einige auch durchaus attraktiv, sage ich mal, ne?
Absolut. Ich hatte jetzt den Eindruck, der Richard, der war jetzt nicht kamerageil. So, also der erzählt seine Geschichte gerne, aber der fand es auch selber ein bisschen merkwürdig so. Mhm. Und der hat halt schon gesagt zu mir, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin mir nicht so sicher, was da drin ist. Aber, und das ist das Gute für die Gegend hier, das Ding lockt Touristen an. Und das ist natürlich das Ding da.
Das ist schon ein Faktor, oder? Also die Region lebt vermutlich einfach davon.
Die Region lebt von diesem Mythos, von dem, was da ist. Und von diesen Bildern und Geschichten, die da auftauchen. Ganz viel, und das kennt, glaube ich, jeder, dieses Foto, weil wenn wir schon über Sichtungen sprechen und um Fotografien, es gibt dieses eine ganz bekannte Foto. The Surgeon's Photograph heißt das. Das kennt jeder. Da sieht man, das ist schwarz-weiß, es ist total grisselig. Man sieht ein bisschen so leichte Wellen und da ragt dann sowas aus dem Wasser raus. Schwarz, langer Hals, guckt aus dem Wasser raus. Und dieses Foto hat mehr oder weniger diesen ganzen Hype ausgelöst. Mhm. Weil alle Leute gedacht haben, dieses Foto ist echt, weil die Geschichte drumherum auch war, also deswegen heißt es auch The Surgeon's Photograph, weil angeblich ein Chirurg, also ein anerkannter, studierter Mann, mhm, dieses Foto gemacht haben soll. Und ihm haben offensichtlich alle geglaubt, beziehungsweise keiner hat ihm abgesprochen, dass da irgendwas vielleicht an dem Foto nicht stimmen könnte. Bis, und das ist auch eine der Enttäuschungen, die der Monsterjäger Steve Feltham erleben musste, bis kurz nachdem er ankam, 93 oder 94, rauskam, dass dieses berühmte Foto nicht ganz echt war.
Oh nein.
This is one of the most famous photographs of the last century. For 60 years, we thought this is the best photograph of whatever it is we're looking for. So that's what people have been hunting for. That's what I grew up believing was in Loch Ness. That's what I came here to find. But in the early 1990s, a deathbed confession by Christian Sperling said that he was involved in the faking of this photograph. There's a toy submarine in the water and a plastic model neck made. But once you take this picture out of the body of evidence, you no longer need a plesiosaur to identify what's in Loch Ness. You're mostly left with the upturned boat-type hump, which doesn't have to be a plesiosaur. It could be a fish, it could be a number of things, but this is a hoax, unfortunately, because it was my favorite photograph in the world, and not anymore.
Oh, der Arme ist ja wirklich desillusioniert, aber du hast recht, das ist genau dieses Foto, das ich auch kenne, das man direkt vor Augen hat und dann kommt raus, es ist nur was ein Spielzeug, das sie ferngesteuert haben. Also das Foto selbst war ja quasi echt, also das war nicht bearbeitet, aber
stimmt.
Was im See schwamm, war leider nicht echt. Aber die gute Nachricht für unseren Monsterjäger ist ja, dass es durchaus jetzt nochmal, ich sag mal, Beweise gab, die doch dafür sprechen, dass da was im See sein könnte.
Genau. Klar, jedes Jahr tauchen da immer mal wieder Fotos auf. Aber 2020, und das ist ja jetzt mal gar nicht so lange her, gab es ein Foto, was tatsächlich nochmal wieder um die Welt gegangen ist. Und das ist kein Foto aus einem Fotoapparat, sondern das ist eine Sonaraufnahme von einem Ausflugsboot. Und auf diesem Ausflugsboot saß Ronald McKenzie. Den habe ich auch getroffen. Und der hat während einer Fahrt eben auf seinem Sonargerät was gesehen. Und er hat mir auch verraten, wie das abgelaufen ist.
My name's Ronald McKenzie and I'm the director at Cruise Loch Ness. Back in 2020, I had a large sonar contact out in the middle of the loch of something that couldn't be explained. I was on the 4 o'clock sailing of the day, their last sailing of the day. And as we turned out into the middle of the loch, where it's around 200 meters deep, we picked up this large contact at about 180 meters below the boat. At first, I was like, wow, what is this? I took a screenshot of the image and sent it to Steve Feltham, the famous monster hunter. I was like, here, Steve, what do you think this might be?
Genau, diese Aufnahme, die Ronald McKenzie gemacht hat, ist eine Sonarsichtung. Man muss sich das so vorstellen, die haben ein Gerät, womit sie feststellen können, ob irgendwelche Objekte unterm Boot sind, zum Beispiel Felsen oder so, dass sie nicht irgendwo auflaufen. Und da gibt's jetzt tatsächlich eine Aufnahme, wo man schön sehen kann den See und die Tiefe des Sees. Und ganz unten, ziemlich weit unten am See, war ein gelber Ausschlag, ein langes, unidentifizierbares Objekt.
Mhm.
Und diese Aufnahme fand jetzt Ronald selber schon sehr spannend und er wusste natürlich, ach, guck mal, hier ist ja ein Experte am See, der lebt hier ja schon ein bisschen länger und der kennt sich auch mit allen möglichen Fakes oder mit Sichtungen aus. Dem Steve, dem Monsterjäger, dem gebe ich mal die Aufnahme.
Das ist und, ja lustig, die kennen sich also auch alle untereinander dort.
Ja, das ist nicht groß da, ne? Also da sind halt 6000 Leute irgendwie drumherum, so um den See und da weiß schon jeder. Also Steve Feltham ist mittlerweile auch so eine Legende am See. Also jeder weiß, dass der da in seinem Wohnmobil lebt. Und jeder weiß aber auch, das ist tatsächlich einer der ersten, neben dem Adrian Schein, dem Wissenschaftler, einer der ersten, der dann solche Infos auch bekommt. Wenn wieder eine neue Sichtung da war, wenn ein neues Foto ist, dann kriegt er das und er kann ganz oft auch selber sagen, ah, ist ein Fake, kenne ich, ja, ist ein Baumstamm, hier, da war mal ein Hund baden. Der ist mittlerweile halt auch ein totaler Experte. Aber von dieser Aufnahme war er selbst ziemlich begeistert.
Das denke ich mir, der hat sich wahrscheinlich gefreut wie ein Schnitzel.
That's the best piece of evidence I've ever seen from Loch Ness. That's just a machine saying, there is an object the size of a transit van, clear as day, on the machine, on the sonar screen, there is, what is that? In this body of water, we shouldn't have something of that size. What is that?
Also er sagt ihm auch, Wahnsinn, endlich eine Aufnahme, wo man sieht, da ist irgendwas, was so groß ist wie ein kleiner LKW und das gehört da ja eigentlich einfach nicht hin.
Genau, und er sagt halt auch, das ist jetzt nicht so ein grisseliges Foto, was irgendjemand gemacht hat oder nicht irgendjemand hat auf den See geguckt und gesagt, ich habe da was gesehen, da ist ein Gerät. Das zeigt was an, das lügt doch nicht. Ja. Und wenn dieses Gerät was anzeigt, da muss doch was drin sein. Jetzt waren wir natürlich auch ein bisschen angefixt und haben natürlich unseren Wissenschaftler auch mal dieses Foto gezeigt. Der kannte das natürlich, Adrian Schein, unser 90-jähriger Meeresbiologe. Und der hatte auch eine interessante Antwort für uns.
They are fascinating sonar contacts. They are real. We've yet to find out exactly what they are.
Ich hätte jetzt gedacht, so ein Meeresbiologe sagt dann, kann irgendwas sein, aber das ist nichts, was uns interessiert. Der sagt aber, nö, das ist faszinierend. Diese Aufnahmen sind schon echt und wir müssen herausfinden, was das ist. Da dachte ich so, Moment mal, warum weißt du das nicht, was das sein könnte? Mhm. Interessanterweise, wenn man in seine Vergangenheit schaut, gab es schon mal ein Riesenprojekt, was er begleitet hatte. Das hieß Operation Deep Scan. Das war in den 80er Jahren. Da wurde wahnsinnig viel Geld reingesteckt, dass die mit knapp 25 Booten über den gesamten See gefahren sind, alle ausgestattet mit Sonargeräten, sodass die so eine Art Sonarvorhang gezogen haben, weil die rausfinden wollten, weil der Hype zu der Zeit auch riesengroß war.
Ist da was drin?
Ist da was drin? Und wenn wir jetzt mit allen Booten gleichzeitig fahren, dann kann uns Nessie nicht entkommen. Ja. Und Ergebnis von dieser Untersuchung war, okay, wir haben nicht alles entdecken können, aber da waren auch zwei, drei Sachen dabei, die waren auch schon merkwürdig. Und es gab keine Erklärung dafür. Das ist natürlich Futter für alle Believer. Das ist Futter für einen Steve Feltham, der sagt, naja, also ganz offensichtlich könnt ihr ja nicht den Gegenbeweis bringen, dass da nichts ist, sondern irgendwas ist ja da. Zu Adrian Scheins Ehrenrettung muss man natürlich sagen, er hat aber trotzdem eine Theorie, was da drin sein könnte.
I'm guilty in the past of suggesting the sturgeon as a possible unusual creature to Loch Ness. Other people have suggested catfish. And yet others, eels, which come in from the sea and like it so much, they just get enormous.
Also da sind ja jetzt ganz viele Fischnamen gefallen. Sturgeon ist nochmal was?
Der Stör.
Ach, der Stör, genau. Und dann Catfish sind Welse?
Catfish sind Welse oder Aale.
Schlägt er noch vor. Aber gut, entschuldige mal, aber die werden doch alle nicht so groß, oder?
Es gibt tatsächlich Welse, die können bis zu 3 bis 4 Meter lang werden. Mhm. die tauchen jetzt nicht unbedingt in deutschen Gewässern rum und eventuell auch nicht unbedingt in schottischen Gewässern. Es gibt aber so große Fische. Und die haben natürlich, und das ist dann auch interessant, wenn man sich so einen Wels mal anschaut, die haben einen wahnsinnig glatten Rücken. Und wenn die an die Oberfläche kommen, kurz mal und so hochkommen und wieder abtauchen, dann taucht da halt nur so ein glatter Buckel auf. Könnte eine Erklärung sein. Es ist tatsächlich auch eine Erklärung, die mittlerweile Steve Feltham für sich gefunden hat. Mhm. Der übernimmt es gerade auch. Also er sagt halt auch, ich kann mir nicht ganz erklären, was es ist, aber ein Wels könnte eine Erklärung sein. Wir wissen es nicht.
Aber für mich die abschließende Frage, wenn, du hast ja gesagt, da fließt auch viel Geld rein, sehr viele Leute sind daran interessiert, gibt es nicht mit unseren heutigen Methoden eine Möglichkeit, wirklich einmal diesen See komplett zu scannen, wie du jetzt schon gesagt hast, mit so einem Sonarnetz oder sowas, also wo man wirklich einmal sagen könnte, okay, da ist was drin oder nicht, oder macht man das vielleicht ganz bewusst nicht, weil natürlich einerseits die Region davon lebt, andererseits es ja auch irgendwie schön ist. Also wir haben ja auch gemerkt, ganz viele Menschen lieben ja auch, es an diesen Mythos noch glauben zu können und ihn nicht zerstören. Wir wollen ja auch nicht, dass er zerstört wird.
Ehrlich gesagt, kann ich die Frage jetzt, ob es ein technisches Mittel gibt, so einen ganzen See zu scannen, kann ich nicht beantworten. Also ich weiß, es ist tatsächlich ein technisches Problem, dass dieser See wahnsinnig tief ist. Der hat unheimlich viele Höhlen auch und unten ist es sehr verwinkelt und so dass es wirklich schwierig ist, das jetzt mit einem moderneren Sonargerät irgendwie noch besser irgendwie abzuscannen. Das kann ich nicht beantworten. Ich kann natürlich diese Frage auch nicht beantworten, ob die Leute das dort, also die haben natürlich nichts dagegen, wenn die Touristen kommen. Dieser See wäre mit Sicherheit nicht so beliebt, wenn es nicht immer wieder solche neuen Entdeckungen geben würde. Und wenn jetzt irgendwann mal die Antwort tatsächlich ans Licht kommen würde. Schwierig zu sagen. Aber, und da bin ich dann auch wieder der kleine Junge, der Fan von früher, der natürlich auch sagt, es ist schon faszinierend, dass sich so ein Mythos einfach über Jahrzehnte halten kann und dass es eben genau solche Sachen gibt und immer wieder auftauchen, wo man kurz mal denkt, ha, vielleicht ist ja doch was dran.
Absolut. Ich bin total bei dir. Ich bin eigentlich ganz froh, dass niemand den See einmal ganz durchsucht hat und wir so immer noch die Möglichkeit haben, dass es Nessie ja vielleicht doch in irgendeiner kleinen Ecke gibt, wie auch immer sie aussehen mag, ob sie ein Riesenwels ist oder ein Dinosaurier. Ist doch schön in unserer so durchorganisierten, technisierten Welt, dass es vielleicht doch auch noch so kleine Geheimnisse gibt.
Absolut. Eine Sache möchte ich nur abschließend nochmal sagen, weil ich damit auch begonnen habe, diese Reise nach Leuten zu suchen, die eigentlich sozusagen für diesen Mythos nicht verantwortlich sind, aber die auch Teil dieses Mythos mittlerweile sind, weil das ist, und so hat es mir auch jemand erzählt vor Ort, man muss sich Loch Ness so ein bisschen vorstellen wie so ein großes Theater, sagte er so. Da gibt's so Hauptdarsteller. Und da gibt's dann eben, das sind so fast so Stereotypen, da gibt's den Monsterjäger, der glaubt daran, dass der Dinosaurier ist. Da gibt's aber auch den Wissenschaftler, der sagt, nein, da kann kein Dinosaurier sein. Und dann gibt's dann diese Nebendarsteller, die sagen, ich hab's gesehen. Und das anfeuern, da gibt's aber dann auch wieder Nebendarsteller, die sagen, ich hab irgendwas gesehen, ich hab keine Ahnung, was es ist. Und so wird das immer wieder befeuert. Und diese Leute, das sind keine Fälscher in dem Sinne. Also das sind jetzt keine, die sagen, wir halten das jetzt nur aufrecht, damit die Touristen kommen und wir fälschen was, sondern die sind auch davon überzeugt. So ein Steve Feltham, der sagt, naja, Leute können mich für verrückt halten, aber ich will einfach wissen, was hier los ist. Und wenn ich es nicht erfahre, habe ich Pech gehabt, aber das ist mein Lebenstraum, meine Aufgabe. Ich will wissen, was hier ist, und er setzt alles daran, das zu machen. Und das finde ich, das ist beeindruckend. Alle diese Menschen, die da sind, sind irgendwie mit Leidenschaft dabei und stehen auch für das ein, für ihren Job, für ihre Vision des Ganzen, für ihren Traum. Und das fand ich, so abschließend mal von meiner Reise zu berichten, fand ich das unheimlich spannend, diese Leute kennenzulernen.
Jens, du hast von einem großen Theaterstück gesprochen. Vielen Dank, dass wir bei dieser Aufführung dabei sein durften. Und ich kann euch nur empfehlen, auch nächste Woche wieder reinzuhören. Denn dann spricht mein Kollege Peter mit Stefan Gödde. Und der war in Rom unterwegs und hat dort viele spannende Sachen erlebt. Zum Beispiel hat er entdeckt, dass es in Apotheken einfach keine Kondome zu kaufen gibt. Und er hatte auch eine ganz überraschende Begegnung mit dem Papst. Was da genau passiert ist, das erzählt er euch alles nächste Woche. Und heute überlasse ich das letzte Wort unserem Monsterjäger Steve Feltham.
So, I think maybe if I solve the mystery, maybe I won't tell anyone. Maybe I'm just doing this for my own fascination. Maybe the convincing of the outside world is not as important to me as it used to be. Maybe the proving to myself of what the answer is enough. Maybe I'll just keep quiet about it. Maybe I've already seen it.
Yeah.